Ja, hallo und herzlich willkommen bei New Care New Leadership, dem Podcast von Altenheim für Führungskräfte aus der Altenhilfe. Mein Name ist Olga-Sophie Ennolath und ich bin Redakteurin bei Care Konkret und Altenheim. Und mein Gast heute ist Thomas Knieling. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Eigentlich ist hier noch Stefan Graue als Co-Host mit im Bunde, der genießt aber gerade noch seinen wohlverdienten Urlaub und deswegen ist der Podcast nur mit uns beiden, aber das kriegen wir bestimmt auch gut hin. Thomas, ich würde dich einmal ganz kurz vorstellen, obwohl du in der Pflegebranche sehr bekannt bist. Du bist seit 2009 Bundesgeschäftsführer beim Verband Deutsche Alten- und Behindertenhilfe, abgekürzt VDAB. Der hat rund 1.800 Mitglieder und ist einer der größten Trägerverbände für private Pflegeeinrichtungen und Dienste. Du bist eigentlich Volljurist und Betriebswirt, bist aber 2007 zu einem großen diakonischen Träger gegangen und hast auch schon mal eine Pflegeeinrichtung geleitet in privater Trägerschaft. Und wie gesagt, seit 2009, das ist auch echt schon eine lange Zeit, bist du jetzt beim VDAB und bist mir eigentlich, seit ich angefangen habe mit meinem Job, immer über den Weg gelaufen und also ein dauerhafter Begleiter. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um mal so ein bisschen über die Herausforderungen der stationären Pflegeeinrichtungen zu sprechen. Da gibt's ja gerade zahlreiche. Wir bemühen uns zwar irgendwie positiv zu bleiben, aber man kann die Herausforderungen auch nicht wegreden und kleinreden. Und wir haben gesagt, dass wir ein bisschen über die wirtschaftliche Seite auch sprechen wollen. Und das soll aber auch gar nicht trocken sein, ist es auch nicht, weil dafür ist es, ich würde mal fast sagen, ein bisschen zu emotional und zu dringlich schon. Und ich habe gesagt, ich langweile die Leute jetzt erstmal kurz mit ein paar Zahlen, aber auch nicht viele. Ihr habt gemeinsam mit der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg, der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft und dem BPA Anfang des Jahres eine Umfrage gemacht zur Versorgungssituation und zur wirtschaftlichen Situation in der stationären Kurz- und Langzeitpflege in Baden-Württemberg. Und da haben auch insgesamt 402 Einrichtungen teilgenommen, also ungefähr so 31% der vollstationären Dauerpflegeplätze in Baden-Württemberg. Und 70,2% der Einrichtungen haben angegeben, dass bei ihnen Zahlungsrückstände durch Sozialämter vorliegen. Und im Durchschnitt betrugen diese Zahlungsrückstände 1.100 Euro pro Platz, was ja schon ganz schön viel ist. Und was sagst du dazu? Also was hörst du so? Was sind so die Rückmeldungen, die du bekommst von den Einrichtungen? Die Zahlen sind ja schon ganz schön heftig, muss man ja mal so sagen.
Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung und dann wird es ja auch höchste Zeit, dass wir uns mal persönlich sprechen und so ein interessantes Thema auch mal besprechen können. Ja, also wo stehen wir da? Erstmal muss man feststellen, dass das alles leider nicht neu ist. Das heißt, wir haben eigentlich als Verband ganz aktiv jetzt eigentlich schon seit 2023 das Thema sehr stark adressiert und gesagt, also wir sehen da eine Entwicklung, die nicht gut ist, dass wir im Bereich der Hilfe zur Pflege eben deutliche Zahlungsverzüge haben, sehr lange Antragsdauern, die da zu Buche schlagen und die sich dann natürlich kreuzen mit den anderen wirtschaftlichen Herausforderungen, die die Einrichtungen ja sonst schon so zu vergegenwärtigen haben. Und deswegen ist es natürlich ein sehr, sehr heikles und auch ein sehr virulentes Thema, das sich leider auch in den letzten 2 Jahren nicht deutlich entspannt hat. Und wenn man sich jetzt diese Zahlen, die du ja angesprochen hast, mal ansieht, dann sind es ja Durchschnittszahlen. Das heißt, es ist ja individuell oft entweder schlechter oder besser. Wir haben auch eigene bundesweite Umfragen bei uns im Verband gemacht und da waren wir auch wirklich je nach Sozialverträger und je nach Amt schon mal gern bei Zahlungsrückständen, die sechsstellig sind. Also das ist schon dann ein herber Schlag auch in die Liquidität einer Einrichtung und eben auch Antragsdauern, die deutlich über 6 Monaten liegen. Das heißt, das sind alles Dinge, die man dann erstmal versuchen muss, jemandem zu erklären. Und die sind halt wahnsinnig schwer zu erklären. Und die sind halt eben auch was, was einfach dann auch rausläuft auf die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen, weil das sind einfach Zahlungen, die nicht erfolgen, gleichzeitig aber die Kosten weiterlaufen und Leistung erbracht wird. Und das ist natürlich der Ärger und der Frust, den dann vor allem die Leitungskräfte und das Management vor Ort hat, zu sagen, wir kämpfen hier so ein bisschen gegen Windmühlen und wissen auch gar nicht so genau, wo wir jetzt da ansetzen sollen, um sagen wir, die Situation zu verändern oder zu verbessern.
Also mir hat in einem Interview mal ein Heimleiter gesagt, eigentlich ist es wirtschaftlich völlig idiotisch, was wir da machen. Der hat auch wirklich sehr lange, ein Jahr hatte er auf Zahlungen eines Sozialamts gewartet und hatte den Bewohnerkoffer dann natürlich nur symbolisch da vor der Tür dann abgestellt in diesem Amt und den Bewohner natürlich nicht rausgeschmissen. Weil man ist natürlich als Einrichtungsleitung oder Geschäftsführung immer in dem Dilemma, ich muss wirtschaftlich sein, um die Gesamtversorgung aufrechtzuerhalten, aber ich möchte auch nicht einfach jemanden auf die Straße setzen, der vielleicht gar nichts dafür kann, dass das Sozialamt gerade nicht zahlt.
Ja, genau, das ist das Dilemma. Und ich glaube, das, was wir jetzt insgesamt auch als Gemeinschaft der Verbände und wir auch insbesondere, weil wir uns da immer sehr stark engagiert haben in dem Thema, ja zumindest bis jetzt geschafft haben, ist, dass jetzt an dem Phänomen, dass sowas passiert und in der Fläche passiert, jetzt zumindest keine Leugnung mehr stattfindet. Als wir da 2022 angefangen haben, hieß es ja immer von Seiten der Sozialverträge, also das sind Einzelfälle, das ist nicht so dramatisch. Das ist, das muss dann im Einzelfall geklärt sein. Das, glaube ich, haben wir jetzt ein bisschen hinter uns gelassen und sondern haben schon jetzt den Nachweis erbracht, dass das ein Flächenphänomen ist, das überall auftauchen kann. Aber, das muss man auch der Fairness halber sagen, nicht in jedem Amt und in jeder Gemeinde und jeder Stadt gleich. Also es gibt auch Städte, die das hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer, zeitnah zu verbescheiden und das alles auch ordentlich zu machen. Also das
ja,
ist,
das höre ich auch immer wieder. Das ist so, das wahnsinnig. Ist
indifferent.
Ja, total.
Ja, und was halt diese Problematik ein bisschen ausmacht, um das vielleicht mal gleich aufzureißen, ist, dass es halt in dem Kontext dieser Hilfe zur Pflege, wir ja in so einem Dreiecksverhältnis leben. Das heißt, der Bewohner selbst ist der Anspruchsberechtigte für die Zahlungen und auch der den Antrag stellen muss. So, das heißt, wir kommen ja weder als Dachverband noch als Einrichtungsleitung so richtig da dran zu sagen, wir können Dinge durchsetzen rechtlich, sondern wir sind immer mittelbar. Dadurch, dass ja eigentlich entweder ein Betreuer, ein bevollmächtigter Angehörige oder der Pflegebedürftige selbst ja irgendwie tätig werden muss in dem ganzen Kontext. Und das natürlich die Sache auch in der Auseinandersetzung, wenn es denn einer Auseinandersetzung bedarf, halt nicht unbedingt einfacher macht, weil man eigentlich immer über Bande spielen muss. Zumindest wenn man jetzt in dem Antragsverfahren steckt.
Ganz genau, weil eigentlich ist der Bewohner oder die Angehörigen oder eben Betreuerin, Betreuer zuständig und eigentlich ja nicht die Einrichtung, die aber dann den wirtschaftlichen Schaden sozusagen hat. Aber du hast mir gesagt, es gibt Lösungen und über die wollen wir jetzt mal sprechen.
Naja, sag mal, es gibt Lösungen. Ich würde mal sagen, es gibt Optionen. Es gibt Optionen, die die Einrichtungen für sich auch so ein bisschen für sich in Anspruch nehmen können, das aber auch immer nur mittelbar ist, muss ich dazu sagen. Also das Erste ist, das hattest du auch schon anfangs angerissen, ist die Frage, kann ich, Bedarf und Bewohnerklientel ein Stück weit so steuern, dass ich nicht zu viele Sozialhilfeempfänger habe, um mein Risiko ein bisschen zu begrenzen. Ich kann da Belegungssteuerung ein Stück weit betreiben. Nur das wird natürlich heutzutage immer schwieriger, weil durch die Kostenentwicklung natürlich auch der Anteil der Sozialhilfeberechtigten oder Sozialhilfeempfänger steigt. Also Sozialhilfe an sich zu vermeiden in meinem Klientel ist relativ schwierig. Ist zwar eine Option theoretisch, aber ist relativ schwierig.
Naja, aber die durchschnittliche Rente hat ja nichts mehr, also kann ja bei weitem nicht die Eigenbeteiligung decken, die anfällt. Und da muss ja Vermögen da sein, um die eigentlich zu decken. Das heißt, Das
du müsstest
ist ja
dich auf
kaum.
App mal konzentrieren und das ist halt schwierig in den heutigen Zeiten, ne? Das macht
Ganz
es nicht
richtig.
so
Ich habe
einfach,
zwar
ne?
schon mal gelesen, dass ein Heimleiter aus Berlin gesagt hatte, er macht das so, er schaut halt, dass er, um wirtschaftlich zu sein, irgendwie nicht zu viele Sozialhilfeempfänger hat. Aber ich glaube, wer das macht, der hat einen wahnsinnigen Aufwand, mal von der ethischen Seite jetzt auch mal irgendwie abgesehen, ne? Ja, genau. Und das ist ja auch irgendwie nicht fair, dass jemand, der eigentlich eine ganz normale Rente bezieht, und sein Leben lang gearbeitet hat, wird ja dann im Pflegeheim zum Sozialhilfeempfänger. Und danach auszusuchen, das ist ja auch irgendwie nicht so erfreulich, sage ich mal.
Wenn ich bei den Optionen jetzt vor Aufnahme bleibe, gäbe es die zweite Option noch zu sagen, okay, juristisch gesprochen, ich könnte einen Vertrag mit aufschiebender Bedingung schließen. Also ich könnte sagen, also ich gebe dir den Platz, lieber Pflegebedürftigter, aber erst dann, wenn alle Antragsverfahren durchlaufen sind und ich mir sicher sein kann, dass das Geld vom Sozialamt kommt. Das hat natürlich wieder jetzt ein anderes praktisches Problem, das massiv ist. Ich müsste ja praktisch reservieren und freihalten. Und zwar für eine relativ unbestimmte Zeit, sodass das schon wieder wirtschaftlich auch für die Einrichtungen schwierig ist und als Option dann eigentlich auch schon nicht mehr so wirklich klug ist, ne? Was eine dritte Option, ich bin jetzt immer noch vor Aufnahme, ist zu sagen, okay, ich schalte eine Kurzzeitpflege vor und sage, okay, ich nehme den jetzt erstmal in den Kurzzeitpflege-Kontext auf und habe dann praktisch auch praktisch wie so eine Probezeit auch für den Bewohner und kann sagen, okay, wir gucken mal, wie das mit dem Antragsverfahren läuft. Also das sind die drei Optionen, die ich vor Aufnahme habe, bevor ich überhaupt jemanden in Pflegeheim und in die Versorgung aufnehme. Wenn ich jetzt schon drin bin in der Versorgung, gibt es aber auch ein paar Optionen, die ich habe. Es gibt nach 42 SGB I auch die Möglichkeit eines Antrags auf Vorauszahlung. Also man kann von einem Sozialhilfeträger eine Vorauszahlung individuell verlangen. Das kann aber auch nicht die Einrichtung, sondern müsste ja auch dann wieder der Betroffene tun. Da sind wir wieder am Anfangsproblem. Also der müsste eine Vorauszahlung beantragen und die Anspruchsvoraussetzungen müssten dafür auch halt weitestgehend geklärt sein. Also müsste ja klar sein, dass er einen Anspruch hat, aber dass die Klärung noch ein bisschen dauert. Dann hätte er Anspruch auf Vorauszahlung, respektive die Einrichtung Anspruch auf Vorauszahlung.
Und
Also
das Vermögen zu klären, ist ja immer
genau.
die Krux, ne? Also,
Genau.
ja.
Und da müssen wir fairerweise sagen, es liegt ja immer nicht nur an der Sozialhilfe. Wir haben auch Fälle, das haben wir auch vor kurzem erst öffentlich gemacht. Es gibt natürlich auch Fälle, wo erst das an den Angehörigen oder an familiären Hintergründen liegt.
Ja,
Entweder
na
weil man
sicher.
nicht vollständig beantragt oder weil auch, und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, halt auch, sag mal, Vermögenssituationen verschleiert werden.
Na klar, wenn man so denkt, oh, das ist doch das Haus, das ich eigentlich erben sollte, was da jetzt vielleicht drauf geht.
Genau.
Also da gibt's bestimmt Herausforderungen, nenne ich es jetzt mal ganz diplomatisch. Aber das Heim, und das ist ja eigentlich das Frustrierende, die Einrichtung kann nicht so wirklich einwirken. Also sie trägt zwar das wirtschaftliche Risiko, hat
Genau.
aber wenig Handlungsspielraum. Ich glaube, das ist ja das, was so wahnsinnig frustrierend ist, weil man ja auch irgendwo Verantwortung gegenüber so einer vulnerablen Klientel hat. Viele sind demenziell verändert. 70, 80% sind ja oft schon demenziell verändert und machen es über Betreuung oder über die Angehörigen. Da schwierig dann für die Einrichtung. Was gibt es denn nach Aufnahme für
Also
Optionen?
nach Aufnahme gibt es ja erstmal, muss man klären, und das raten wir unseren Mitgliedern auch sehr aktiv, schon in den Heimverträgen ein eigenes Auskunftsrecht der Einrichtung zu etablieren, um dann eben auch zumindest über Verfahrensstände eigenständig Abfragen machen zu können. Weil auch da sind wir als Einrichtung komplett außen vor. Du kannst einfach niemanden anrufen beim Sozialamt und einfach sagen, pass mal auf, wie ist denn da der Stand für die Frau Müller? Sondern die sagen, das kann nur der Anspruchsberechtigte selbst, der Rest ist Datenschutz und da können wir überhaupt gar nichts zu sagen. Das heißt, da raten wir schon dazu, das haben wir auch in unseren Musterverträgen drin, zu sagen, also nehmt da bitte auf jeden Fall so einen Passus auf, dass ihr selbst Sachstände im Namen des Bewohners beim Sozialamt abfragen könnt. So, damit man überhaupt mal weiß, wie der Stand der Dinge ist. Was kann man tun? Also ich kann nur sagen, das, was unsere Einrichtungen, die meisten tun, die Probleme haben mit Sozialämtern, ist, und das ist halt die unschönste Variante, aber gleichzeitig die wirksamste, ist die tatsächlich in der ersten Stufe mit Kündigung der Versorgung zu drohen. Weil das unsere Erfahrung ist, dass dann ganz vieles komischerweise in Bewegung kommt. Wenn man dem Sozialamt sagt, so, jetzt ist hier Ende Gelände, ich gebe Ihnen noch einen Monat Zeit und ansonsten kündigen wir hier wegen Zahlungsrückstand den Heimvertrag. Drohe dem Bewohner. Und da bin ich wieder bei dem unseligen Dreiecksverhältnis.
Aber ich sage dem Sozialamt Bescheid.
Und will aber das Sozialamt treffen. Ja, und ja. Das ist aber was wir dann begleitend auch den Einrichtungen sagen, unsere, die das tun, die machen das aber auch in aktivem Austausch mit den Angehörigen und den Bewohnern selbst. Also man moderiert das auch mit. Also die kriegen jetzt nicht einfach einen Schrieb und ja, so, jetzt bist du gekündigt und oder jetzt drohen wir mit Kündigung, sondern wir erklären das natürlich auch im Vorgriff und sagen, also wissen Sie, jetzt bleibt uns eigentlich wenig anderes übrig, machen sich erstmal keine Sorgen, wir drohen erstmal nur damit. Ne? Nur wir sehen im Moment keine andere Möglichkeit, jetzt voranzukommen, als zu diesem Mittel zu greifen. Ob man dann letztlich die Versorgung kündigt, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Das muss jeder Träger dann selbst entscheiden, ob er tatsächlich so weit gehen will. Das hast du am Anfang auch schon gesagt, dass das halt auch ganz viele andere Komponenten in sich trägt, die nicht so einfach sind. Und die muss ich einfach irgendwie versuchen, dann auch reinzubringen und auch in der Abwägung zu bringen. Nur ich sage nur, die Erfahrung aus vielen Rückmeldungen unserer Mitglieder zeigt einfach, dass diese Frage von wir drohen mal mit Kündigung, doch was ist, was wirklich hilft? Zum Teil auch schon von Einrichtungen, die das dann durch Anwälte machen lassen. Zu sagen, okay, wir geben dem formal ein möglichst großen Nachhall, um einfach das Gegenüber zu einer Aktion zu bewegen.
So war das tatsächlich auch bei dem Geschäftsführer, mit dem ich besprochen hatte, der diesen Koffer symbolisch abgestellt hatte. Es ging auch ein bisschen medial rum und dann war der Bescheid auch bald dann da. Ne? Also ein bisschen Druck auszuüben scheint...
Ist leider notwendig.
Leider, weil eigentlich ist es ja nichts, was man möchte. Das ist ja auch Stress und für alle Beteiligten ist es auch irgendwie unangenehm. Aber ja, genau. Ist übrigens, ich habe nochmal geguckt, falls es jemanden interessiert, nachzulesen in der Care Konkret 35, 2025 auf Seite 2.
Also das sind wirklich die Dinge, die wirklich einfach nicht gut laufen. Und ich finde auch, wo dann Städte und Kommunen einfach auch gewahr sein müssen, was sie da für eine Verantwortung tragen. Dass das jetzt nicht einfach ein Rechnungsposten ist, sondern uns fallen die Pflegekosten aus, die Investitionskosten, da sind die überall dran beteiligt. Und das ist keine Lappalie mehr. Und ich kann mich dann nicht außen hinstellen und sagen, wieso sind denn alle so in wirtschaftlicher Schieflage? Das ist eine Komponente davon. Das ist nicht der einzige Grund, um Gottes Willen. Aber es ist eine wesentliche Komponente, wenn es denn so ist.
Wobei teilweise auch die Einsicht bei den Behörden besteht. Die sagen dann, ja, wir haben hier super viele Anträge auf dem Tisch. Wir haben aber auch Personalmangel. Und überhaupt, wir müssen ja auch diese Vermögenssituation ordentlich prüfen. Sonst kriegen wir ja dann noch Ärger. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch Lösungen, einfach digitale Lösungen, sage ich mal, die erprobt werden, auch in Zusammenarbeit mit den Ämtern, die ja so ein bisschen dieses Verfahren vereinfachen sollen der Antragsstellung letztendlich. Und es gibt sowas ja zum Beispiel auch schon länger für die Steuererklärung, also da kannst du das ja auch ganz easy, wenn du jetzt nicht gerade selbstständig bist, aber für Angestellte geht es dann relativ einfach, das so per App zu machen, die einen da so wirklich durchführt und so ein bisschen einfacher, sage ich mal, nicht in diesem Behördendeutsch so unbedingt, ja. Sowas gibt, also wird ja jetzt gerade auch entwickelt oder ist, ich weiß jetzt gerade nicht, in welchem, wo im Prozess sich das gerade befindet. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber das geht gerade los, so, ne, dass es sowas auch geben soll, eben für diese Anträge oder für diesen Antrag. Wie bewertest du das? Denkst du, das kann ein großer Teil der Lösung sein?
Also es gibt ja tatsächlich, wie du sagst, verschiedene Ansätze. Es gibt auch schon Anbieter, die so auf Einrichtungsseite versuchen schon diese Verfahren zu standardisieren und zu digitalisieren und zu sagen, also ist der Antrag vollständig, kommt der dann praktisch auch zum Sozialamt rüber. Ich glaube, ja, wäre wichtig, dass wir das digitalisieren und das Antragsverfahren, ich sage mal, nutzerfreundlicher machen. Nur das ändert aus meinem Blickwinkel noch nichts an der Antragsdauer, weil das Nadelöhr ist ja derjenige, der hinten bewertet, ist es vollständig und wie ist mit dem Antrag zu verfahren?
Aber es könnte ja helfen, oder, dass das überhaupt erstmal vollständig abgegeben wird. Weil oft ist ja auch, sagen auch die Behörden, ja, aber eigentlich sind ja die Antragsteller schuld, weil die geben das ja gar nicht vollständig ab und wir müssen dann immer so hinterher recherchieren. So, ne? Und das könnte ja helfen, dass so ein Antrag schneller vollständig ist, weil man eben direkt versteht, ich brauche das und das brauche ich auch und ach, so ist das gemeint. Also ich stelle mir das gerade so vor, ich habe das Tool noch nie getestet oder gesehen, aber ich, ne?
Also das ist sicherlich absolut sinnvoll. Also wie gesagt, für die Fälle, wo man wirklich an der Komplexität des Antrags scheitert, da oder zu scheitern droht oder in dem Antragsverfahren, da ist es mehr als sinnvoll, auch zu machen, dass ich vielleicht rote Felder habe, wo ich sage, da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Also überhaupt gar keine Frage. Und dann könnte man zumindest die Fälle abräumen, die jetzt daran kranken, die es ja durchaus auch gibt. Gar keine Frage. Da ist Digitalisierung mehr als willkommen und mehr als sinnvoll. Und wenn es dann auch noch mit Schnittstellen vernetzt geht was vielleicht auch die Einrichtungen mit begleiten können und dann, wo man dann in einer guten Zusammenarbeit kommt, ist das mehr als wünschenswert. Das ist gar keine Frage. Und wenn man träumen darf, dann könnte man natürlich auf Amtsseite vielleicht noch eine KI dann abprüfen, ob das jetzt praktisch alles schlüssig ist und ob jetzt da irgendwie mit einer schnellen Auszahlung zu rechnen ist, ja oder nein. Also das ist alles denkbar. Und ich glaube auch, dass das die Zukunft ist, das so zu tun, wenn man diese Engstellen zukünftig vermeiden will. Weil eins kann es halt auch nicht sein, dass dann diese Frage mal ab davon, dass es in vielen Stellen stimmt, aber diese Personalmangelfrage in den Ämtern, die kann aber auch nicht der Grund und das Alibi dafür sein, dass es so lange dauert. Sondern wenn ich das mal auf uns münze in der Einrichtung, uns fragt auch nicht alle, ob wir das zu leisten in der Stande sind, fristgerecht, sondern wir sind einfach verpflichtet. Und wenn wir es nicht schaffen, haben wir Sanktionen zu vergegenwärtigen. Und deshalb bin ich nicht so in dieser Verständnisposition zu sagen, naja, wenn die Ämter halt personell nicht können, dann muss man da halt auch mal Verständnis haben. Also das ist bei mir sehr begrenzt. Und wenn man das mit Technik auffüllen kann, ist das mehr als sinnvoll.
Nee, ich wollte jetzt auch niemanden verteidigen. Ich habe nur die Argumente zitiert. Ja. Genau, ich kann es auch nicht genau bewerten. Also es wird sicherlich Behörden mit akutem Personalmangel geben, aber das ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund. Vielleicht liegt der Grund auch ein bisschen mehr im System versteckt. Aber wie kommen wir jetzt zu einer Lösung? Also was sagst du, was könnte man wirklich pragmatisch einführen, um erstmal diese akute wirtschaftliche Not, die dann bei einigen Einrichtungen ja auch tatsächlich entsteht, ja, abzuwenden oder gar nicht erst entstehen zu lassen?
Also was ich erwarten würde, ist, dass man die Grundlagen schafft, dass, wenn solche Engpässe entstehen, es schnelle Grundlagen für Vorauszahlungen gibt, die ich auch nicht so noch wieder komplex beantragen muss, sondern dass, wenn das Amt selber feststellt, wir haben hier einen Engpass und wir können wahrscheinlich ein halbes Jahr lang nicht verbescheiden, so, dann praktisch auf das Problem zuzugehen und zu sagen, dann kann doch nur die Antwort sein, ich bezahle erstmal einen Vorschuss und wenn dann der Anspruch verbeschieden ist, dann gibt es entweder eine Rückzahlung oder eine Aufstockung oder wie auch immer. Aber es läuft erstmal eine Rumpffinanzierung, damit ich nicht immer die Frage habe, 100 oder 0, sondern dass man dann erstmal in eine Vorauszahlung kommt und sagt, wir gehen mal davon aus, der hat einen Anspruch. Und wenn nicht, muss ich halt dann rückabwickeln. Und das habe ich von der Zahlbehörde oft gehört, das ist ihnen zu aufwendig in der Rückabwicklung.
Das wollte ich gerade fragen, warum du denkst, dass das nicht gemacht wird. Und das habe ich jetzt auch schon öfter mal gehört, dass das einfach in der Rückabwicklung, dass sie diese Rückabwicklung eigentlich scheuen. Aber das kann ja auch nicht die Antwort sein, wenn zahlreiche Einrichtungen dann so wirtschaftlich am Limit sind. Aber du hast schon gesagt, dass du wahrgenommen hast, dass sich durch die Aufmerksamkeit, die viele Verbände darauf eigentlich gelegt haben, ne, weil ihr wart eine starke Stimme. Es gab auch viele andere Verbände, die das zum Thema gemacht haben. Also du hast gesagt, da hat sich jetzt schon so ein Verständnis entwickelt. Und wenn man mal bedenkt, dass ja Pflegeeinrichtungen wirklich essentiell sind für die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen und da eben auch indirekten, an die Wirtschaft gekoppelt sind, weil was würde passieren, wenn es keine Pflegeeinrichtung gäbe? Dann müssten alle zu Hause gepflegt werden. Na, also wer soll das leisten? Ja, also dann würden ja einige aus ihren Berufen rausgehen müssen, etc. Das heißt, eigentlich müssten die Behörden, die das bescheiden, sich das ja jetzt vergegenwärtigt haben. Ne? Okay, wir wollen nicht, dass so viele Heime irgendwie Insolvenz anmelden müssen. Wir müssen vielleicht ein bisschen was verändern. Hast du da auch das Gefühl, dass das auch angekommen ist? Also wenn du so Gespräche vielleicht führst mit so Behörden, dass die sagen, ja, wir versuchen da schon ein bisschen Dampf zu machen und ein bisschen unsere Arbeitsweisen auch zu verändern. Und wir haben unser Augenmerk darauf gelegt, wir haben da Bewusstsein auch für geschaffen bei den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern.
Also ich glaube, das ist so unterschiedlich, wie das Problem von Haus aus ist. Also manchmal trifft man auf offene Ohren, manchmal weniger. Wir können das natürlich nicht vor Ort alles eins zu eins begleiten. Ich höre das dann nur über den Umweg unserer Einrichtungen dann wieder zurück. Und ja, es gibt dann auch die Städte und Kommunen, die dann reagieren und die dann halt irgendwie sagen, naja, wir wissen auch noch gar nicht so genau wie. Und wie gesagt, es gibt ja auch nur wenig Möglichkeiten. Im Moment haben wir eigentlich nur diese Vorauszahlungsthematik, die man wirklich, sagen wir, kurzfristig anschieben könnte. Alles andere würde ja dauern. Also so eine Digitalisierung ja auch. Also es gibt ja wenig, was unmittelbar wirken würde. Und eins davon wäre eben dieses Vorauszahlungsthema. Und da habe ich nicht den Eindruck, dass sich da irgendwas bewegt. Also, okay, dass man schon versucht, jetzt an den Antragszeiten was zu tun, das ja. Und uns bleibt halt nur weiter, solange sich da jetzt nicht substanziell was ändert, auch immer wieder öffentlich darauf hinzuweisen, dass sich noch nichts substanziell verändert hat, weil das auch ein bisschen das einzige Druckmittel ist, das wir als Verband haben. Zu sagen, wir machen es öffentlich und wir versuchen dann auch, sag mal, darüber die Wahrnehmung und den Druck zu entfalten.
Ja, das ist ja auch wirklich nur eine der zahlreichen Herausforderungen, mit denen die Altenhilfeeinrichtungen so konfrontiert sind. Letztens kam erst wieder eine Meldung rein, dass die Lohnerhöhung gar keine neuen Beschäftigten gebracht hat, zum Beispiel. Die Lohnerhöhungen, die es gab. Hast du das auch mitbekommen? Die Zahl der Altenpfleger steigt trotz höherer Löhne nicht. Das war so eine Meldung, die reingekommen ist. Das heißt, wir haben ja auch noch so viele andere Baustellen. Personalmangel ist ja wirklich auch eigentlich die Baustelle. Aber trotzdem, wir versuchen in diesem Podcast immer positiv zu bleiben und also nicht immer positiv zu bleiben, aber dem Ganzen noch so einen positiven Twist zu geben. Gibt es auch irgendwas, was dich hoffnungsvoll stimmt, wo du sagst, ja, wir haben viele Baustellen, aber da sehe ich, also an der Stelle sehe ich auch eine positive Entwicklung. So könnten wir das Ruder vielleicht dann auch noch umreißen.
Also erstmal muss ich sagen, was ich bei uns im Verband bemerke, ist, dass wir, was so die Emotionalität und den Gemütszustand unserer Mitglieder angeht, dass wir so ein bisschen das Tal durchschritten haben und ich schon den Eindruck habe, dass ganz viele in der Branche einfach anpacken wollen. Die sagen, ja, es ist alles fürchterlich schwierig und es gibt einen Sack voll Herausforderungen. Nur wir wollen einfach gemeinsam das bewegen, was möglich ist. Und das passiert in ganz vielen Stellen, in ganz vielen Einrichtungen, jeden Tag aufs Neue. Und was mich auch hoffnungsvoll stimmt, ist einfach, dass Pflege, wie du es schon beschrieben hast, ein unglaublich gesellschaftsrelevantes Thema ist. Irgendwie, der Standardsatz ist, geht irgendwann jeden an. Und irgendwie ist es ja auch so. Und ich glaube, dass das Politik immer wieder dazu bringt, uns dann auch vielleicht mal mehr zuzuhören als diejenigen, die dann irgendwie für die Branche sprechen und dann vielleicht auch zu einer Pflegereform kommen, die mal wirklich was zu ändern bereit ist. Und wenn ich sage, zu ändern bereit ist, dann meine ich auch mal wieder in der Regulierung 3 Schritte zurückgeht, weil ich glaube, ohne das werden wir es nicht schaffen können. Also wir müssen die Kräfte, die in den Einrichtungen sind, die in der Innovation liegen, die in den Mitarbeitern liegen, denen müssen wir Raum geben. Und die Bereitschaft ist da. Es ist keine Resignation an der Basis. Das sehe ich nicht. Nur man muss ihnen halt einfach die Gelegenheit geben, das zu machen, was sie können. Und es bestimmt sich nicht nur an Pflegekompetenz, sondern es geht darum, wir wissen, wie es gut laufen kann in der Versorgung. Und dann muss man halt auch mal der Basis zuhören und nicht immer denken, dass der Staat von oben ganz genau weiß, wie Pflege geht und was der Pflegebedürftige zu wollen oder zu lassen hat. Und wenn wir da hinkommen, dann können wir bessere, andere und effizientere Lösungen finden. Und dafür sind ganz viele bereit.
Wunderbar. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sind jetzt auch schon bei knapp über einer halben Stunde. Und über das Thema könnte man sicherlich noch viele weitere Stunden sprechen. Thomas, ich bedanke mich recht herzlich, dass du in den Podcast gekommen bist. Es war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ich habe die Zeit gar nicht vergehen sehen. Und mich stimmt irgendwie hoffnungsvoll, dass die Mitglieder Bock haben, dass die anpacken wollen. Und vielleicht können wir das Gespräch nochmal fortsetzen in dem Jahr und dann mal gucken, was hat sich vielleicht verändert. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, ganz viel Kraft und Energie. Und schön, dass wir gesprochen haben.
Ja, vielen Dank dir auch, Olga. Und machen wir natürlich gerne im nächsten Jahr. Und hoffentlich dann mit nur positiven Nachrichten.
Das hoffe ich auch. Aber gut, nur positiv wird es wohl nicht, aber vielleicht ein bisschen positiver. Das wird ja schon aufreichen. Danke und tschüss.
Tschüss.